SRF 1.
SRF 1.
Der Zwischenhalt auf SRF 1 am Mikrofon der Joschi Kühne. In dieser halben Stunde geht es um die Wünsche. Die asiatischen Religionen versuchen, die Gläubigen, die Götter, mit Geschenken dazu zu bringen, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Auch bei uns gibt es spirituelle Angebote, die das versprechen, dass alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Das im Verlauf von dieser halben Stunde. Zwischenhalt auf SRF 1 um 28 Minuten vor 7. Sie wollen sich jetzt ein bisschen entspannen und neue Aspekte vom Leben kennenlernen, dann sind Sie im Zwischenhalt genau richtig. Es geht um die asiatische Götterwelt. Da ist es Gehen und es Nähen. Die Götter, die werden verehrt. Im Gegenzug darf man sich etwas von ihnen wünschen. Die Ausstellung Geben und Nehmen, Ökonomie des Göttlichen, im Museum der Kultur zu Basel, will den Handel zwischen den Gläubigen und Göttern zeigen. Mit einem Altar, wo die Göttergeschichte wie in einem Bilderbuch erzählt, fängt die Ausstellung an. Kathrin Uelci ist die Ausstellung besuchen.
Professionelle Erzähler tragen einen Altar wie einen Bauchladen vor dem Oberkörper. Er ist aus Holz und mit farbigen Bildern bemalt. Und wenn der Erzähler anfängt, die Göttergeschichte zu erzählen, ist der sogenannte Flügelaltar noch zu, erzählt die Direktorin vom Museum der Kulturen zu Basel, Dana Schmidt.
Damit man sich wirklich vorstellen kann, was Flügelaltar in dem Sinn bedeutet, ist nicht Triptychon und dann ist es mal auf, mal zu, sondern dieses langsame Entfalten, die Spannung richtig steigern. Und dann sitzen die Kids davor, und was jetzt genau, und wie hat er das gemacht, und wann hat Krishna dieses oder jenes. So muss man sich das vorstellen.
Eine Tafel nach der anderen wird aufgeklappt, bis der Flügelaltar in seiner ganzen Pracht gezeigt werden kann. Und so steht er am Eingang von der Ausstellung Geben und Nehmen. Es sind Tischler, die in Indien die Flügelaltar herstellen und mit dem Geschichtenerzählen ihren Lebensunterhalt verdienen.
Hier geht es einerseits um das wirtschaftliche Auskommen, um den Lebensunterhalt, und andererseits um religiöse Bildung, die ja in den Legenden besteht. Also woher wissen denn die Kids, was die 10 wichtigsten Inkarnationen Vishnu sind? Weil sie es immer wieder über Geschichten hören. Hier sehen Sie auch relativ viele Legenden zu Krishna. Und Krishna, der irgendwie seine Streiche spielt gegenüber seiner Mutter, die Butter klaut und so weiter und so weiter. All das wird erzählt und weitererzählt.
Es ist religiöse Bildung, gleichzeitig aber auch ein Geschäft. Dank der Götter und ihren Geschichten verdient man Geld. Als Dank dafür tut man sie verehren. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Das Geben und Nehmen zeigt die Ausstellung auch bei der Figur von der Göttin Kali. Auch wenn sie behangen ist mit abgeschlagenen Männerköpfen, kann man auch bei ihren Wünschen anbringen, sagt Dana Schmidt.
Man kommt nie mit leeren Händen und das Einfachste ist Licht und Wasser. Und dann kommt es darauf an, wie groß der Wunsch ist und wie die Person situiert ist. Die Gottheit macht ihre Hilfe davon nicht abhängig, sondern es geht um die Haltung ihr gegenüber und dass man das auch bezeugt.
Dabei sind sich die Menschen schon bewusst, dass es kein Gewähr gibt, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Und sollte es nicht klappen mit einem Wunsch, hilft man auch nach. Zum Beispiel beim Kinderwunsch.
Dann ist das eine der Schrein, das zweite der Tempel, der dritte die Klinik.
Trotz modernster Medizin und Technik sind Wünsche und das Bitten an die Götter im Hinduismus sehr weit verbreitet. Aber auch die Brüche der Volksreligionen haben sich bis heute behaupten. Die goldigen Geistwesen Nats stehen in der Ausstellung zwischen allen erdenklichen Opfergaben, zwischen Blumen, Früchten, Geld, Räucherstäbchen, Kerzen. Man versucht sie damit zu besänftigen, damit sie nichts kaputt machen. Und obwohl die Geistwesen offiziell in Myanmar verboten sind, sind sie doch noch überall präsent.
Und dann wurde der Nat dargestellt als Kokosnuss oder gedacht als in der Kokosnuss anwesend.
Und darum hängt in jedem Haushalt immer noch eine Kokosnuss. Die Ausstellung zeigt Gottheiten, Geistwesen oder Opfergaben. Dazu braucht man aber unbedingt die vielen Geschichten, wo es ums Wünschen und um die Verehrung geht. Dann spürt man das Geben und das Nehmen, das Handeln mit der Götterwelt. Eine Führung ist also ein Muss.
Die Katrin Uelci hat die Ausstellung besucht, «Geben und Nehmen, die Ökonomie des Göttlichen». Seit heute ist die jetzt gesehen im Museum der Kulturen zu Basel. Wie steht es denn bei uns im Christentum mit dem Wünschen und wer erfüllt die? Und dürfen wir überhaupt Wünsche anbringen? Mehr dazu in ein paar Minuten. Wie ist das mit dem Wünschen? Was wünscht man sich nicht alles den lieben langen Tag? Vielleicht anderes Wetter oder etwas Feines zur Nacht? Der Wetterwunsch vielleicht, ja, der geht wahrscheinlich nicht in Erfüllung, aber es gibt spirituelle Angebote, die genau das versprechen. Vielleicht nicht gerade ein anderes Wetter, aber sonst alle Wünsche sollen in Erfüllung gehen. Es gilt das Prinzip «Mein Wille geschehe». Mit dem Satz provoziert der Religionswissenschaftler und Psychologe Sebastian Murken. Er stellt damit das christliche «Dein Wille geschehe» auf den Kopf.
Der Satz kommt bekannt vor, heisst aber doch etwas ganz anderes. «Mein Wille geschehe». Heisst das also, dass der Satz «Dein Wille geschehe», der ein wichtiger Inhalt ist vom Christentum, nicht mehr gilt? Der Sebastian Murken erklärt.
Der Titel ist natürlich eine gewisse Provokation. Der Kern des christlichen Glaubens ist ja tatsächlich die Idee, dass dein Wille geschehe. Die Idee, sich Gottes Willen unterzuordnen und dadurch im Jenseits durch Gottes Gnade letztlich belohnt zu werden. Dieses Grundprinzip des Christentums ist etwas, was heute immer weniger Menschen anspricht, weil sich die religiöse Landschaft verändert hat und eine eher moderne Spiritualität sich entwickelt hat, die durch bestimmte Elemente gekennzeichnet ist.
Die Kennzeichen von dieser frischen Spiritualität sind, dass jeder und jede selber die Religion oder den Teil von einer Religion wählt, wo ihm oder ihr passt. Man hofft, dass die Religion oder die Kombination aus Religionen einen weiterbringt. Vielleicht geht man nicht mehr in die Kirche, aber man glaubt an Engel und macht auch noch buddhistische Meditation. Das sei ein Phänomen der heutigen Gesellschaft, meinte Sebastian Murken. Man übernehme nicht mehr einfach die Religion, die schon die Eltern hatten. Das Christentum ist da nicht mehr immer so attraktiv.
Es ist nur zu verständlich, dass man sich nicht etwas aussucht, was einem Unbehagen oder Schmerzen bereitet. Und wenn Sie die Grundform des Christentums anschauen, dann sind da natürlich auch Elemente, die Unbehagen oder Schmerzen bereiten, enthalten. Nämlich ein ganz starkes Du sollst. Ja? Die Gebote haben einen Forderungscharakter, der dem Einzelnen und der Einzelnen Schranken setzt. Und diese Beschränkungen, wenn ich mir etwas selber suche, suche ich mir natürlich erstmal nicht freiwillig Beschränkungen auf, sondern suche mir etwas, was mir nutzt, was gut für mich ist.
Es geht immer mehr ums eigene Glück und nicht um das von allen. Man hofft nicht mehr aufs Heil und das Glück im Jenseits, sondern will das im heutigen Leben haben. Man will sich nicht mehr heute einschränken, damit es dann im Jenseits besser kommt. Man sagt sich vielleicht, ich will das Auto oder einen frischen Partner noch heute und hoffe, dass das mich jetzt gerade glücklich macht. Selber kann man sich nicht jeden Wunsch erfüllen. Darum suchen sich Menschen Strategien, damit die Wünsche wahr werden. Ein Weg dazu, ganz in der Tradition vom Christentum, sind zum Beispiel die Engel.
Klassischerweise sind Engel in der Bibel Dienstboten Gottes, verstanden als Mittler zwischen Gott und Menschen. Sie verkündigen Wichtiges, stehen aber letztlich in dem Dienst Gottes und sind Boten zu den Menschen. Wenn Sie sich moderne esoterische Engelbücher anschauen, wird dieses Verhältnis komplett auf den Kopf gestellt. Engel werden dort vorgestellt als Wesen, deren Aufgabe es ist, Menschen zu dienen und Menschen ihre Wünsche zu erfüllen.
Gerade die Engel sind für so Wünsche zu erfüllen besonders gut geeignet, sagte Sebastian Murken.
Die Engel haben den Vorteil, dass sie einerseits symbolische Wesen sind, die sehr anknüpfen an unsere christliche Kultur und auch insgesamt Geistesgeschichte und Kunstgeschichte und somit etwas sind, was sehr vertraut ist, sowohl visuell als auch als Konzept. Auf der anderen Seite gibt es bis heute keine richtig differenzierte Theologie der Engel. Für die Theologen waren Engel immer eher ein Nebenprodukt. In der Bibel sind sie relativ unscharf gehalten und somit ermöglichen sie eine neue Aufladung, sodass es sehr viele Interpretations- und Anknüpfungsmöglichkeiten gibt.
Die Engel sollen unsere Wünsche erfüllen. Sie sind unsere Dienstboten. Es gibt aber auch Angebote außerhalb der bekannten Religionen, die das Gleiche versprechen. Es geht um die sogenannten Wünsche als Universum.
Und hier ist die Kernthese, dass es ein wohlwollendes Universum gibt. Das heißt, das Personale ist ganz aufgelöst. Und wenn man sich mit der richtigen inneren Haltung an dieses Universum wendet, werden alle Wünsche erfüllt. Das Einzige ist, dass man richtig wünschen muss. und darüber hinaus gibt es keine Grenzen im Leben.
Wenn man sich etwas wünscht, dann könnte es sogar funktionieren, sagt der Psychologe Sebastian Murken.
Wenn man daran glaubt, es wird schon gut gehen, Optimismus, eine zukunftsgerichtete positive Erwartungshaltung sind Dinge, die tatsächlich dazu beitragen, dass die Dinge vielleicht eintreten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch zu vermuten, dass es eine gewisse Interessantheitsauslese solcher Berichte gibt, dass nämlich die, die positive Erfahrungen machen, darüber berichten und die, die negative Erfahrungen machen oder gar nichts erleben, eben auch nicht darüber berichten.
Wenn ein paar fest daran glauben, dass das Universum meine Wünsche erfüllt, dann klappt das vielleicht sogar. Dann ist ja gut, könnte man sagen. Wer daran glauben will, der soll. Nützt es nichts, so schadet es nichts. Sebastian Murken warnt aber, dass das etwas einfach denkt sei. Es gibt nämlich auch Gefahren beim Glauben, dass einem das Universum jeden Wunsch erfüllen kann.
Die Frage, die ich an das Menschenbild dieser Konzepte stelle, ist, was bedeutet das für Leid, für Unglück, für Solidarität, für sozusagen nicht verschuldete Miseren im menschlichen Leben? Die kann man nicht alle erklären dadurch, dass man sagt, na, der hat sich halt das Falsche gewünscht oder der war nicht positiv genug, sondern es gibt Leid und Not und Schmerz und Tod im Leben. Und das ist etwas, was in dieser Literatur praktisch komplett verleugnet wird.
Mein Wille geschehe. Es funktioniert aber doch nicht ganz überall.
Antonia Moser hat mit dem Religionswissenschaftler und Psychologe Sebastian Murken geredet. Wünschen Sie sich, dass Sie mehr über das Thema hören? Bitte mal, wie genau das Wünsch funktioniert, wie das Wünschen funktioniert, was eben nicht funktioniert und was die Kirche dazu macht, das bringen wir morgen Morgen ausführlich auf Radio SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur am 8:30 in der Sendung Perspektive. Thank you. Zwischenhalt auf SRF 1 am 10 vor 7. Wir stellen die Glocke von der Erlöserkirche, von der katholischen Erlöserkirche in Chur vor. Aber Chur vorzustellen, das wäre ja so quasi wie Wasser in den Rhein tragen. Aber zur Einstimmung doch ein paar Ziele aus einem Bündner Fremdenführer vom Mitte im 19. Jahrhundert. Ich zitiere: Hohe bewaldete Berge schauen von allen Seiten in die Straßen und Gässchen der inneren Stadt. Und nur nach zwei Seiten hin, rein auf und rein ab, gestattet das im Winkel sich krümmende Tal ebene Auswege. Ein lebenslustiger, kräftiger Menschenschlag, zuvorkommend gegen Fremde, bewohnt die Stadt Chur. Genau zur selben Zeit, 1858, hat Neuzeit Einzug gehalten in der Bischofsstadt. Der Schliessung durch diese Bahn, aber auch der Ausbau vom Strassennetz und die rechtliche und wirtschaftliche Öffnung haben Chur einen kräftigen Wachstumsschub gebracht. Und heute leben rund 34'000 Menschen in dieser ältesten Stadt von unserem Land. In den 30er Jahren ist im Rheinquartier als erster römisch-katholischer Kirchenbau zu Chur seit der Reformation der Erlöserkirche gebaut worden. Ein schlichter Sakralbau mit einem monumentalen Bild über dem Haupteingang an der Südfront, wo der Titel trägt «Jesus im Sturm». Am 22. März 1937 hat die Schuljugend von Chur dürfen die vier Glocken aus der Güsserei Stade in 34 Meter hohen Turm aufziehen. Vor 38 Jahren sind zwei davon ersetzt worden durch Rütschi-Glocken. Die grosse ist die Erlöserglocke mit der Inschrift «Jesus Christus König, Retter der Welt, gib uns Frieden».
Thank you.
am Samstagabend Glocke für Mahnsonntag, 3. Februar, von der Erlöserkirche von Chur, von der katholischen Erlöserkirche. Das war der Zwischenhalt auf SRF 1 am 4 Minuten vor 7. Der Meister am Vibraphon, Modern Jazz Quartet, ehemaliger Vibraphonist Milt Jackson.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.